Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Fintech. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser neues Format aus der Checkpoint-Reihe. Ihr wisst ja, wir machen hier Deep Dives in verschiedene Segmente, in verschiedene Geschäftsmodelle und das immer mit ausgewählten Expertinnen und Experten. Wir machen das unter anderem zum Thema Mobility, Cleantech, AI, Deep Tech und jetzt auch, wie gesagt, Fintech. Und ich freue mich total, denn bei uns heute zu Gast sind Barbot Namini, Partner von H3 Capital und mein, ja, ich sage jetzt mal Kollege Kasper Schlenk, redaktioneller Koordinator und vor allem Redakteur und Podcaster von Finance Forward und damit eben zwei ausgewiesene Fintech-Experten. Und wir haben in der ersten Folge versucht, den Markt ein bisschen einzuordnen, haben über viele verschiedene Geschäftsmodelle und Trends gesprochen und auch so einen Ausblick gewarnt nach vorne raus. Also wie geht es eigentlich in diesem Jahr weiter, vor allem auch mit IPOs und so weiter. Also viele tolle Themen. Ich glaube, für jeden, der sich für Fintech interessiert, echt ein kleines Eldorado. Von daher viel Spaß beim Zuhören. Hier jetzt, wie gesagt, Barbot Namini von HV Capital und Kasper Schlenk von Finance Forward. Viel Spaß dabei.
Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Checkpoint Fintech. Großartig, Kasper, Barbot, hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Jan, freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch total, das wird total spannend. Ich kenne euch beide ja, sag mal, aus anderen Podcasts schon. Kasper, du mit deinem Podcast sowieso quasi omnipräsent bei mir im Feed, aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal an. Für die, die euch noch nicht kennen, mit einer kleinen Vorstellungsrunde, fangen wir vielleicht direkt an bei dir, Kasper, oder?
Sehr gerne. Ich bin Kasper Schlenk, berichte jetzt ungefähr seit knapp 10 Jahren über die deutsche und europäische Startup-Szene, habe meine Karriere sozusagen begonnen bei Gründerszene und habe da quasi ja live mitverfolgt, wie viele der Firmen, die heute sehr, sehr groß sind, damals irgendwie mit einem kleinen Team gestartet sind. N26, die damals noch Number 26 hießen, ist ein Beispiel, oder Raisin, Weltsparen. Das waren ja damals noch kleine Unternehmen, die jetzt ja eine volle Wucht und Größe erreicht haben, und mittlerweile begleite ich die Firmen journalistisch nicht mehr für Gründerszene, sondern bin seit 4 Jahren bei Finance Forward, baue dieses neue Fintech-Portal auf, was ein Joint Venture von OMR und Kapital ist, also eine etablierte Marke und ein Medien-Startup, und genau so beleuchte ich und beobachte ich die Szene sehr genau.
10 Jahre ist auch schon echte Zeit, ne? N26, Number 26 oder hießen früher sogar mal Papaya, glaube ich, ne?
Ja, genau. Das war, ne? Heute gab es ja irgendwie diese News von Blink, dieser Taschengeldkarte, Konto, und das war eigentlich mal ursprünglich die Idee von N26. Damit sind die mal losgezogen, haben auch das erste Geld eingesammelt, haben dann gemerkt, okay, die Idee kann viel größer sein, wir müssen das eigentlich ein Konto für alle machen und nicht nur so eine Taschengeld-App.
Wurde trotzdem damals total gefeiert von vielen Eltern vor allem, ne? Aber bevor wir jetzt hier das vertiefen, wir holen Barbot nochmal rein, würde ich sagen. Barbot, dich kennen wir hier auch schon, ne? Immer wieder zu Gast im Rahmen von Investments und Exits, trotzdem ein paar Worte zu dir noch, oder?
Genau, freue mich, wieder dabei zu sein im neuen Format. Verorte zu mir. Barbot, bin seit jetzt knapp 20 Jahren im Investmentbereich, habe 2005 angefangen in London, bin aber seit 11 Jahren hier in Deutschland bei HV Capital. Bin der Partner zuständig für Fintech-Unternehmen vor allem, aber auch breiter im B2B-SaaS-Bereich. Und mit Schwerpunkt über die letzten Jahren auf B2B-Infrastrukturthemen im Fintech-Bereich. Genau, freue mich auf den Podcast.
Und ich würde sagen, bevor wir jetzt über die Faszination Fintech sprechen und sag mal euren Blick darauf und warum das euer Thema geworden ist. Kasper, wir hatten gesagt, wir reden nochmal kurz über deine Konferenz, weil da steht ja wieder ein tolles Event ins Haus, ne?
Genau. Da arbeiten wir zurzeit wieder mit Hochdruck dran, nämlich im Rahmen der OMR, also dieser Großkonferenz mit 70.000 Leuten, wird es eine Finance Forward Konferenz geben. Das ist eine Halle, die sich dezidiert dann um das ganze Thema neue Finanzwelt kümmert. Und genau, da werden Speakerinnen und Speaker da sein, wie zum Beispiel der ehemalige Bundesbankpräsident Axel Weber, aber auch viele der Fintech-Unicorn-Gründer wie Valentin Stalf, Thomas Georgatze von Weltsparen. Und ja, viele der Wirecard Whistleblower wird aus Singapur einfliegen, ja. Perf Gill. Und so kriegt man, glaube ich, ein ja sehr, sehr breites Einblick und Programm, was das ganze Thema irgendwie Fintech-Szene, Kryptowelt angeht. Und parallel kann man aber auch noch bei OMR reinschnuppern und Kim Kardashian sehen oder Tim Ferriss oder Scott Galloway und Kara Swisher. Also es ist quasi ja sehr, sehr hochkarätig und sehr unterschiedlich, was man sich da irgendwie reinziehen kann. Und wird uns natürlich sehr freuen, da viele der bekannten Gesichter am 7. und 8. Mai in Hamburg zu sehen.
Mega cool. Links kommen in die Shownotes. Und du hast gerade gesagt, neue Finanzwelt hast du es, glaube ich, gerade genannt. Ist das schon, lass uns mal vielleicht reingehen in das Thema Fintech, ist das schon die Begrifflichkeit für Fintech?
Ja, würde ich sagen. Also ich habe vor dem Podcast jetzt nochmal so ein bisschen nachgedacht, was ist für mich eigentlich so die Fintech-Definition, wie kann man das irgendwie umreißen? Am Ende ja, braucht man es, glaube ich, gar nicht zu eng umreißen, sondern ja, wir sehen das als Player, die entweder am Frontend, also an dem Kundenzugang, irgendwie was neu machen, was anders machen, am Produkt was anders machen. Das kann man zum Beispiel bei Trade Republic und also dem Neo Broker und N26 ganz gut sehen, dass sie quasi jetzt im Abgleich zu anderen Banken, die Filialen haben, die früher noch nicht so gute Apps hatten, den Zugang sehr viel besser gestalten, dass man praktisch per App alles managen kann und dann auf der anderen Seite auch Produktinnovationen machen. Beim Trading jetzt ist es sehr viel niedrigschwelliger, ist, dass man weniger Gebühren hat, dass man Bruchstücke von Aktien handeln kann, also dass es einer breiteren Audience zur Verfügung steht. Und ja, das gibt es in vielen verschiedenen Facetten. Und dann gibt es den anderen großen Bereich, wo praktisch unter der Haube Sachen grundlegend neu gemacht werden. Infrastruktur, was Babot vorhin schon meinte, was er sich genau anguckt. Software, ja, viele, viele Dinge, die man vielleicht als Endverbraucher gar nicht so auf dem Schirm hat, was sich da verändert und wo neue Player antreten, um das besser, kostengünstiger, einfacher zu machen. Und ja, das sind, glaube ich, aus meiner Sicht sozusagen die zwei großen Buckets. Und ja, die Kryptowelt ist irgendwo noch so ein Teil dahinter, die nochmal grundlegend alles anders aufbauen wollen. So ist für mich so ein bisschen die Fintech-Definition.
Barbot, auf der Note 1 bis 6, was kriegt er jetzt dafür für die Definition?
Ja, nee, super. Und meine, also es ist auch in mein eigenes Interesse, die Definition so breit wie möglich zu halten, um so viele Messungen wie möglich machen zu können. Für mich nur als noch breitere Definition fallen auch, also nicht nur neue Welt, sondern auch alte Welt, alle Softwareunternehmen, die de facto an Finanzinstitutionen in irgendeiner Form verkaufen. Weil es gibt natürlich Fintech als neues Produkt und Firma, die ein Finanzprodukt am Markt bringt. Aber für mich ist Fintech auch, lass uns mal eine Thought Machine nehmen, die halt Core Banking auch an Banken verkaufen. Das ist natürlich auch Teil der Wertschöpfungskette.
Jan, du hast ja vorhin in der Anmoderation noch mal so ein bisschen gefragt, was für uns die Faszination ausmacht. Weil wenn man sich das jetzt die letzten paar Minuten so gehört hat, kann man sich ja schon fragen, so, ja, okay, warum beschäftigt man sich da jetzt irgendwie mit? Was ist daran so spannend? Und ich glaube, was man auch so ein bisschen Abgrenzung zu dem ersten sozusagen Startup-Boom in Deutschland sehen kann, wo Zalando groß geworden ist, Delivery Hero und so weiter, merkt man einfach, dass Finanzwesen einfach nochmal nach ganz eigenen Regeln spielt und eine ja sehr, sehr große Relevanz im Leben der Menschen hat. Da geht es dann praktisch nicht um ein paar Schuhe, die gekauft werden, sondern geht es um teilweise die sozusagen Lebensersparnisse, die, wenn es schief geht, auf dem Spiel stehen und die, wenn es gut läuft, sich sehr, sehr gut über die Jahre vermehren können und vielleicht sozusagen auch ja sehr viele Dinge im Leben ermöglichen können. Das heißt, dieses ganze Thema Finanzen hat halt ja im Leben der Menschen einfach einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und da zu gucken, was passiert da, was gibt's da an neuen Angeboten, wie seriös ist das und wie auch was für shady Unternehmen werden da irgendwie groß, das ist, macht für mich eine Riesenfaszination aus.
Und diese breite Definition, vielleicht können wir trotzdem mal versuchen, die, ich weiß nicht, so die Eckpfeiler abzustecken oder so die Grenzen. Gibt es denn Themen, wo man ab und zu vielleicht denken würde, die fallen auch unter Fintech, die ja für euch in der engeren Definition dann doch nicht drunter fallen?
Ja, die Leute sind dann immer kreativ. Ich glaube, es gibt dann genug Fälle von vielleicht eine Softwarefirma, die eine sehr breite Kundenbasis hat und ob das der Gründer oder Investor entscheidet, einen Tag ist es Fintech, einen Tag ist es Healthcare, weil in dem Monat kriegt man eine bessere Bewertung als Fintech oder als Healthcare oder was immer noch. Also es gibt genug von die Fälle, ich würde mal sagen, die Begrenzung ist irgendwo, was für ein Prozentsatz von deinem Umsatz ist wirklich finanzmarktrelevant. Ob das, weil du eine Finanzinstitution verkaufst oder ob du selbst Finanzprodukte verkaufst. Und ich weiß jetzt, was die Zahl ist, aber es gibt genug Firmen, die halt vielleicht 5% an Finanzinstitutionen verkaufen und sich auch Fintech nennen. Das ist für mich dann irgendwo die Begrenzung, wo man sagt.
Ja, ich meine, man kann ja bei ein paar Firmen auch so ein bisschen sehen, dass das Geschäft woanders gestartet ist, aber dann irgendwann in den Bereich Fintech reingeht. Also zum Beispiel Mercado Libre, das ist ja so eine südamerikanische sozusagen Amazon-Angreifer, die jetzt einen ziemlich großen Anteil schon im Payment-Fintech-Business machen. Shopify ist ein anderes Beispiel, die eigentlich auch als E-Commerce-Software-Unternehmen gestartet sind und jetzt sehr viel stärker in Richtung Fintech und Payment und sozusagen Kredite gegangen ist. Das heißt, man sieht, es gibt ja so die These von der Investorin Angela Strange, jedes Unternehmen wird irgendwann zum Fintech und das sieht man an solchen Beispielen ganz schön, dass es auch ja große andere Unternehmen stärker in dieses Segment irgendwie reinbringt.
Mhm. Aber das ist genau das Ding, ne?
Ja, da bin ich übrigens auch großer Belieber davon, weil man kann schon jetzt auch sehen in den Behavior von den Leuten. Die Leute wollen ja nicht in eine Filiale reinlaufen oder junge Leute, die wollen digital mit Produkten interagieren. Und die Banken sind jetzt auch nicht die besten, um digital Kunden zu akquirieren. Das heißt, die besten Kanäle, um Kunden zu akquirieren, würden die große Brand sein. Egal, ob das jetzt Elektronik, ob das ein Marktplatz, ob das eine Travel Company ist. Aber das sind halt die Marken, wo der Kunde, der Konsument täglich Interaktion hat, wo er sein Geld ausgibt. Und die sind am besten platziert, auch Finanzprodukte weiter zu verkaufen. Das heißt gar nicht, dass die Banken rausschneiden aus das Ganze, sondern die mussten dann ein Produkt embedden. Die Bank kann sehr viele Kosten rausschneiden aus ihrer eigenen Bilanz, weil die brauchen dann keine Filialen mehr oder nicht so viele und kriegen Zugang an Hunderte von Millionen von Leuten. Das heißt, es könnte eine sehr gute, valide Win-Win-Situation sein, wo beide davon profitieren.
Wir wollen ja generell so ein bisschen jetzt über die Trends sprechen gerade und ist denn vielleicht so das Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, so Embedded Finance, ist das so mit das Größte, was gerade passiert? Also, weil das klingt ja jetzt, wenn ich euch gerade folge, das klingt ja so, als wäre dann Fintech oder Finance irgendwie in allem drin, ne? Durch Embedded Finance. Fast unschlagbar eigentlich, ne?
Ja, also meiner Beobachtung nach ist das im Moment noch an vielen Stellen mehr Vision als sozusagen Realität. Wenn man sich so verschiedene Unternehmen anguckt, die jetzt gerade starten. Aber der Trend geht ganz klar dahin. Nichtsdestotrotz muss es noch bewiesen werden, dass, ja, wie Barbot schon gesagt hat, irgendwie das Travel-Unternehmen oder das E-Commerce-Unternehmen die Strahlkraft und sozusagen die vertrauenswürdige Marke haben, um tatsächlich die Leute auch dauerhaft irgendwie bei sich zu halten als sozusagen Finanzkunden. Aber ja, ich glaube, dass der Trend auf jeden Fall dahin gehen wird.
Ja, ich glaube, der erste Schritt zu Embedded Finance ist vielleicht gar nicht embedded in eine neue Marke, sondern embedded in die Finanzinstitutionen selbst. Und der Kunde wird es nicht so ganz merken, dass es Embedded Finance ist. Und was ich damit meine, ist Firmen, die modular Produkte viel besser bauen, als was die heutige Legacy Tech Stacks anbieten, die dann auch von Finanzunternehmen benutzt werden. Beispiel in unserem Portfolio, man könnte eine Upfest nehmen. Upfest Brokerage as a Service, die wird jetzt nicht von Airbnb benutzt, sondern die wird halt von Banken benutzt. Oder eine Yapili in Open Banking, die wird vor allem von Finanzinstitutionen benutzt, die dann Zahlungsverkehr drüber bauen. Das ist vielleicht der erste Schritt, der dann uns dazu führen wird, dass diese Module auch so gut werden, dass jeder die reinpluggen kann und benutzen kann.
Ich finde das übrigens spannend, ne? Wir haben ja mit euch beiden jetzt hier quasi eine sehr, sehr spannende Konstellation. Kasper ist ja bekannt als ein sehr, ich sag mal, kritischer Journalist, der sich dann auch nicht immer sofort begeistern lässt von der Vision. Und jetzt treffen ja hier so ein bisschen Vision und Realität aufeinander, ne? Barbara, wie findest du das?
Es ist immer gut, Diskussionen zu haben. Also immer nur an Vision zu glauben, bringt auch nichts. Man muss das schon in Zahlen auch zeigen, dass die Sachen funktionieren. Aber ohne Vision funktioniert natürlich mein Job nicht. Also vor allem, wenn man in Early Stage investiert, man muss schon an die Vision glauben und in Vision investieren und in Thesen investieren. Und dass viele dann irgendwo scheitern, ist auch klar. Das Risikokapital, aber die dir schaffen, muss es dann sehr groß schaffen. Und das ist das Tolle auch an meinem Job. Aber
und Kasper, gibt es denn andere Dinge, die dich gerade begeistern? Also wenn wir jetzt mal so über Trends sprechen und vielleicht auch Geschäftsmodelle?
Also ich glaube, dass im ganzen Thema Trading, sozusagen ETF-Sparpläne, Kryptoanlage, dass da sozusagen noch, dass da noch viel in dem Thema drinsteckt, da ist jetzt, hat jetzt jemand wie Trade Republic oder auch Upvest, haben da, sind da die ersten Schritte gegangen, aber ja, ich glaube, dass da einfach noch viel zu tun ist. Da wurde mal eine zweite Generation an Trading Startup gegründet, die sozusagen Finanzbildung stärker in den Vordergrund stellen. Mhm. Da ist jetzt noch unklar, ob die so durchstarten, wie sie sich das erhofft haben. Beatwest ist da zum Beispiel ein Name. Und ja, ich glaube, dass da unglaublich noch viel passieren muss, weil in Deutschland immer noch ja sehr wenige Leute überhaupt ja in ETFs oder in Aktien investieren und so irgendwie fürs Alter vorsorgen.
Wie ist denn gerade die Stimmung insgesamt in der Fintech-Branche? Ne? Man hat ja so das Gefühl, also das, Barbara, das ist wahrscheinlich übergeordnet für alle Branchen erstmal, das ist fast in jeder Branche, weil das letzte Jahr jetzt nicht so richtig erfrischend, was die Finanzierungsrunden angeht, aber im Fintech-Bereich hatte ich so das Gefühl, also es spielt zumindest vorne mit, was so die Abkühlung angeht, ne?
Ja, ich glaube, also am Ende des Tages, the higher the race, the tougher or the deeper they fall. Fintech war natürlich eine Branche, die in 2021 auch Extreme erreicht hat, man kann schon sagen. Und wenn die Luft aus so einer Phase rausgeht, dann fühlt sich das auf jeden Fall härter, weil vielleicht statt 10% muss man dann erstmal 60% runtergehen, um wieder hochzugehen. Aber nichtsdestotrotz, man hat auch gesehen, dass viele Firmen sich sehr schnell neu entwickelt haben, neu positioniert haben. Die hatten den Luxus, dass sie mit relativ viel Geld aus der 2021er Phase rausgekommen sind und sich in diese neue Realität weniger Wachstum, aber mit viel bessere Unit Economics gut platziert haben. Und man sieht schon, dass das sehr gute Unternehmen auch aus der ganzen Phase entstanden sind.
Und guckst du da, wenn du das jetzt sagst, guckst du da auf besondere, also bestimmte Unternehmen? Hast du da welche im Blick, wo du sagst, die haben sich besonders gut entwickelt und haben vielleicht auch, sag mal, unabhängig davon auch noch die Covid-Krise vielleicht irgendwie gut verarbeitet oder sind da gestärkt rausgekommen?
Ja, ich glaube, eine Gruppe, die sehr interessant ist, sind insgesamt die ganzen Neobanken. Die würden ja alle in eine Phase gegründet, die nicht die Normalität entspricht. Also eine Phase mit null oder close to zero interest rates. Die ZIRP period, zero interest rates policy. Und ja, das ging auch sehr lang und es gibt eine ganze Generation, die halt nur in die Welt gelebt hat und dachte, das ist die Normalität, aber das ist nicht die Normalität. Ein Bankgeschäft gewinnt auch an Verzinsung, profitiert von Zinsen. Und die haben ja die ganze Welle mit sehr viel Kapital durchgemacht, starkes Wachstum mit oft sehr, sehr schlechten Economics und sehr, sehr hohe Verluste, wo man dann auf einmal dachte, es wird jetzt sehr schwer für die ganze Kohorte, weil wenn es nicht mehr Finanzierungen gibt, wie wollen sie weitermachen? Und die Kohorte hat sich sehr schnell gedreht, weil ich würde mal sagen, jetzt ist man in die Normalität gekommen, vielleicht sind nicht 4% die Normalität, sondern 2% Zinsen, aber man sieht, wie mit einer Nachricht nach der anderen, wie sie sich sehr gut eigentlich entwickelt haben. Ob das eine Monzo, eine Revolut, eine Starling, eine Konto, eine Nubank, die sind ja alle mit Announcements, wir sind an die Profitabilität rangekommen oder sind schon stark profitabel. Und auch eine N26, wovon wir oft geredet haben, hat hier stark profitiert, hat die Verluste massiv reduziert und redet immer mehr von jetzt Path to Profitability. Ja, das heißt, es ist eine Kohorte, die eigentlich verstärkt jetzt in die Phase reingekommen ist, würde ich mal sagen.
Ich meine, das Spannende ist ja, dass einige der Player sehr stark von den Zinsen dann profitiert haben. Es gab jetzt, glaube ich, gestern so einen Bericht von Sifted über Konto, dieses Business Banking Startup aus Frankreich, genau. Die sehr
da
hohe.
Da sind wir investiert.
Wollte ich gerade sagen.
Ich weiß,
gegen Penta, ne, glaube ich, ne?
Genau, ja. Ja. Die sehr hohe Zinseinnahmen zu verzeichnen haben und ja auch. Einige der anderen Spieler haben, glaube ich, davon profitiert, dass sie diese Zinsen zum großen Teil nicht oder nur teilweise weitergegeben haben und stehen deswegen ziemlich gut da. Mhm.
Genau, und am Ende des Tages, das ist für mich Banking-Geschäft. Also alle sagen, na gut, denen geht es nur gut wegen die Zinsen, aber lass uns mal 20 Jahre zurückgehen, 30 Jahre zurück. Das ist halt Banking-Geschäft. Und wenn man Einlagen hat, man profitiert an Zinsen. Und jetzt sind sie halt an den Punkt gekommen, wo sie auch alle in die Profitabilität reingehen.
Ich frage mich halt bei der Kohorte oder bei den Unternehmen immer so, wie schafft man es, sich langfristig zu differenzieren und auch wirklich die Kundinnen und Kunden bei sich zu halten, weil es wird ja immer neue Angreifer geben. Also JP Morgan wird mit Chase, ihrer Retail-Marke, nächstes Jahr wahrscheinlich nach Deutschland kommen. Und bei Apple gibt es auch immer mal Überlegungen. Also es gibt immer neue, sehr, sehr gute, finanzstarke Angreifer. Und die Frage ist, wie man es schafft, die Leute, also einen Lock-in-Effekt wirklich mit dem Konto zu haben, dass die Leute auch langfristig bei einem bleiben, weil nur dann wird man auch gute Margen machen. Und gerade mit KI könnte das ja zumindest sein, dass die Wechselkosten, die Wechselmöglichkeiten noch einfacher werden. Und das heißt, ja, es ist so ein bisschen wie bei in dem Delivery-Markt jetzt, wo immer Leute versuchen, den Markt irgendwie zu erobern und dann kommt der nächste Angreifer um die Ecke und macht die Margen kaputt. Und so könnte es am Ende, was Neobanking angeht, nicht ganz einfach werden für die einzelnen Player.
Ich glaube, generell, was den in der Karten spielt, da gebe ich jetzt vollkommen recht, aber man kann auch sagen, Konto und Brokerage-Account wechselt man doch nicht so gern und so schnell. Und dadurch, dass der Konto meistens umsonst ist, gibt es auch jetzt nicht den Reiz, ja, ich zahle ja so viel von meinem Konto, ich gehe jetzt in eine andere Bank. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Stickiness, was aber alle jetzt zeigen müssen, bis auf Starlink, die das schon macht, ist, dass sie auch gut im Kreditgeschäft sind. Weil kein von diesen Banken ist so richtig ins Kreditgeschäft noch reingegangen. Und das ist natürlich, wo die meisten Profiten liegen bei den großen Banken. Ob das jetzt Baufinanzierung oder Kreditkarten oder Depots etc. etc. at scale.
Und vielleicht mal ganz kurz zum Thema Differenzierung noch. Kasper, du hast ja vorhin gesagt, jedes Unternehmen wird irgendwie langfristig einen Fintech-Company. Ist es nicht auch so, dass man das Gefühl hat, dass irgendwie jede Trading Company wird irgendwie eine Bank und jede Bank wird eine Crypto Company und so weiter? Also wo bleibt denn da eigentlich hinterher so das Differenzierungsmerkmal? Ist das dann hinterher nur noch Marke oder Marge? Weil du hast gerade gesagt, da kommt immer wieder einer um die Ecke, macht die Margen kaputt, Konto ist sowieso umsonst und so. Also wo verdient man eigentlich überhaupt Geld?
Babot, was denkst du?
Die Frage war, also, kann ich gerne antworten. Also es gibt ja ein Teil der Antwort ist, hat ein bisschen mit der Psychologie und Verhalten der Menschen zu tun. Ja, jeder kann alles, aber die Realität entspricht das nicht. Also es gibt ja schon heutzutage, man könnte ja fast mit jeder Bank auch einen Brokerage-Account haben, aber die Realität ist, Bank und Brokerage waren und bleiben relativ getrennte Bereiche. Ob das irgendwann mal eins wird, weiß ich nicht, aber heutzutage kann man schon sagen, dass der durchschnittliche Trade Republic-Kunde jetzt nicht Trade Republic als Bank benutzt, der durchschnittliche Neobank-Kunde nicht Neobank als Broker benutzt. Und Geld verdient man immer in die Value-Add-Produkte. Also das Schöne an der Finanzwelt ist, bei ganz vielen Sachen hat man den Konzept Prozent von Umsatz etabliert statt Fixed Cost und das skaliert mit Umsätze. Ob das Warenverkehr ist, ob das Kredite sind, etc. etc. Das sind schon sehr hochmargige Produkte, wenn man so will. Und dann hast du die ganze Horde an Produkte, die halt Fixed Fee sind. Also ich zahle per Trade, ich zahle per irgendeine Action, die ich mache. Aber das sind auch variabel. Also umso mehr Aktivität, umso mehr verdient man. Und das Konto selbst war und bleibt ein Cost Center. Also das ist der Lock-in-Effekt. Du musst den Konto anbieten, um das Geld bei dir zu holen, um dann alles andere anbieten zu können. Und ich glaube, Banking ist und bleibt und Finanzinstitutionen sind und bleiben mit die profitabelste Unternehmen, die es gibt.
Ich meine, wenn man so ein bisschen historisch guckt, sieht man ja schon, dass so zum Beispiel im Aktienhandel da die Margen, also der Handel sehr effizient ist und die Margen sehr, sehr klein geworden sind. Wenn man dann Krypto anguckt, das ist sozusagen das andere Ende der Skala, wo die verschiedenen Anbieter ja sehr hohe Gebühren im Moment noch fordern und der Markt irgendwie noch sehr, sehr früh ist. Und ich glaube schon, dass viele Fintech-Player angetreten sind, auch um die Sachen günstiger anzubieten. Das heißt, sozusagen so eine gewisse Margenkompression wird es da schon geben, die man dann als Unternehmen wahrscheinlich nur ausgleichen kann, indem man Größe hat, indem man die bessere Technik hat, indem man effizienter ist. Aber das ist jetzt gar nicht meine These, aber von Philipp Klöckner aus dem Doppelgänger-Podcast, der sagt, eigentlich theoretisch tritt bei Fintech immer die nächste sozusagen Generation an, die wieder die sozusagen die Sachen günstiger anbietet, was dazu führen wird, dass das Ganze ja von Generation zu Generation irgendwie unlukrativer wird.
Und war das auch der Grund, warum du gerade gesagt hast, AI könnte mal eine Rolle spielen, weil das nochmal dann bei der Margenverkleinerung, Effizienz, Automatisierung und sowas eine Rolle spielen kann?
Ja, denke ich schon, aber das liegt irgendwie noch sehr weit weg, weil viele dieser Modelle, ich weiß noch, wie ich mit dem Monzo-Gründer ganz zum Start von Finance Forward mal gesprochen hatte, der irgendwie gesagt hat, so, hey, es wäre doch cool, wenn wir unseren Kundinnen und Kunden das Konto praktisch analysieren und sagen so, hey, du zahlst jetzt irgendwie im Vergleich zu den Leuten, die um dich herum wohnen, zahlst für deinen Strompreis irgendwie zu viel, deswegen wechsle ich das jetzt für dich. Und da gab es immer mal wieder Modelle und das hat meiner Ansicht, und Barbet, korrigier mich, wenn du da irgendwelche Modelle kennst, hat das noch nie richtig funktioniert. Das ist irgendwie eine Art von Automatisierung, AI-Elemente irgendwie in die Konten mit reinkommen. Das heißt, es ist, glaube ich, noch sehr, sehr Zukunftsmusik, auch die ganze Regulatorik, die da irgendwie eine Rolle spielt. Aber ja, rein logisch wäre es denkbar, dass es irgendwann eine Oberfläche gibt, die sehr viel mehr für einen managt und man sozusagen nicht mehr ja sich um alle Kleinigkeiten kümmern muss. Aber das liegt, glaube ich, noch relativ weit weg.
Ja, den Pitch habe ich bestimmt über 20 Mal gehört. Funktioniert. In der Tat funktioniert nicht. Was mittlerweile sehr gut funktioniert ist mit diesen Analysen, ist, man kriegt natürlich eine viel bessere Informationsbasis über einen Kunden, die man dann in verschiedenste benutzen kann, ob das jetzt für Insurance, ob Credit Scoring, ob auch für ein neues Kredit man kriegt eine viel bessere Informationsbasis, auf denen man bessere Entscheidungen treffen kann.
Wow, du hast ja vorhin gesagt, dich interessiert vor allem der B2B-Markt. Warum das denn eigentlich? Also wir haben jetzt gerade eben relativ viel über B2C auch gesprochen, so mit Trade Republic und N26 und so weiter. Warum der B2B-Markt?
Ja, vielleicht, wenn ich ganz so von oben anfange, so grundsätzliche These von mir ist, dass wir die ersten erstmal 10 Jahre sagen, vielleicht 8, vielleicht 5, vielleicht 12, was immer die Zahl. Aber die erste Phase von Fintech war eine B2C-Phase, wo man die Oberfläche, wo man Innovation in der Oberfläche gebracht hat, Innovation in Usage, in UI, in UX, wie man die Kunden akquiriert hat, aber wo es so gut wie keine Produktinnovation gab. Und Produktinnovation nicht definiert als die bessere App, sondern wirklich eine Finanzproduktinnovation. Also ist die Kreditkarte anders, ist eine Baufinanzierung anders, etc., etc. Und Grund dafür war, dass viele von den Modellen, die B2C-Modelle, dann doch auf eine Legacy-Tech-Stack gebaut waren, also auf was schon existierte. Genauso auch mit Trade Republic hat so angefangen, N26 hat so angefangen, etc., etc. Und jetzt sind wir, ich würde mal behaupten, mittendrin in die Phase, wo man das ganze Backend neu baut, also B2B-Infrastruktur, das Ganze, was hinten passiert, das modular baut, das cloud-basiert baut, API-accessible, und man dann in eine Welt reinläuft, wo man viel flexibler auch Produktinnovation reinbringen kann und das dann wiederum die nächste B2C-Welle startet. Eine nächste B2C-Welle, die dann wirklich ganz frei ihren Backend zusammenbasteln kann durch viele Module und nicht mehr durch ein monolithisches System und dadurch die Innovation in das Alltägliche bringen kann. Und ich glaube, wir sind noch nicht ganz da, aber wir sind mittendrin in der Phase, wo auch sehr viele interessante B2B-Unternehmen finanziert werden, genau da.
Und man hat ja auch so das Gefühl, viele sind dann so ein bisschen in der Mischkonstellation, ne? So B2B, B2B2C irgendwie, weiß nicht, Klarna zum Beispiel ging jetzt in den letzten Tagen, ich glaube vorgestern oder sowas, über den Ticker, dass sie die Umsatzzahlen verkündet haben. Da weiß ich gar nicht, wie man die einordnet, ne? Die sind ja wahrscheinlich beides, so ein bisschen hybrid, ne?
Ja, ich meine, die haben ja schon sozusagen sehr öffentlichkeitswirksam eigentlich den Pivot von der langweiligen B2B-Firma, Payment-Firma im Hintergrund hin zu der B2C-Firma vollzogen, die ein starkes Branding hat. Die früher war es irgendwie blau, das Logo, jetzt ist es ja dieses rosa-pink. Also da haben die sich schon sehr klar auch als Endkundenmarke positioniert, auch wenn sie so den anderen Teil sozusagen noch in der Firma drin haben, aber ich würde Klarna schon auch als große Endkundenfirma sehen.
Und Klarna ist vielleicht auch ein super Beispiel, die haben es bisher andersrum gemacht, die haben gesagt, lass mich alles super bauen und dann baue ich meine Consumer-Marke drauf, und das zeigt genau die These, wenn man dann das Backend richtig baut, dann hat man auch viel Flexibilität im Frontend, und Klarna hat ja über die letzten Jahre sehr viele Produkte gelauncht, hat sich in viele Richtungen bewegt, jetzt nicht alles erfolgreich, aber das zeigt dann die Flexibilität, die man auf einmal bekommt.
Und apropos viele Bereiche gebaut, sagt er vielleicht nochmal trotzdem ein, zwei Sätze zur Upvest, das ist ja auch spannend. Wir hatten ja gerade eben schon gesagt, dass irgendwie eine Kryptofirma wird Banking und umgekehrt und so weiter. Die haben ja 5 BaFin-Lizenzen auf einmal bekommen, ne?
Ja, es ist, also das geht genau in diese Hypothese, wenn man ein tolles Modul baut und das funktioniert, das kann man dann auch in die Finanzwelt reinbringen. Was macht Upvest, für die Leute, die das nicht kennen? Upvest ist eine Brokerage-as-a-Service-Firma. Was heißt es mit Lizenzen? Was heißt das? Die haben die ganzen Module und Backend gebaut, um zu ermöglichen, dass andere Institutionen ein Brokerage-Produkt, Trading-Produkt anbieten können. Und das wird jetzt vor allem von Banken benutzt, die auch einige Neobanken, wie auch zum Beispiel Number 26, Revolut, die Upfest als Backend-Infrastruktur benutzen, um ihre eigene Trading-Produkt an die Endkunden zu bringen. Das ist natürlich super spannend und das zeigt genau, was ich vorhin sagte, dass wenn man Module besser baut und einfach integrierbar macht, dass dieses Embedded Finance vor allem bei Finanzinstitutionen selbst als erstes anfängt.
Ich freue mich übrigens bei dem Beispiel, also die Kundenliste ist schon beeindruckend mit Revolut und N26 allein, Raisin und so weiter, Vivid ja auch. Ich frage mich nur, wie man das als Firma operativ gut hinkriegen wird, wenn jetzt irgendwie der nächste Aktienboom kommt und plötzlich alle, so man erinnert sich an die Meme-Stock-Zeit, dann plötzlich ihre Banking-Apps aufmachen, hat man... Kann man ja theoretisch von 0 auf 100 innerhalb von sehr, sehr, sehr kurzer Zeit kommen. Und da bin ich gespannt, wie sie das operativ managen werden.
Ja, ich glaube, den Onboarding passiert natürlich nicht über Nacht. Das ist schon korrekt. Ich glaube, nicht jeder kann dann innerhalb einer Woche starten, weil da gehört auch eine ganze Reihe an Regulatorik. Und das ist jetzt keine Gaming-Company. Das heißt, ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass von einem Tag zum anderen 20 Neukunden starten, sondern das würden dann auch Kunden sein, die durch ihre eigene Regulatorik durchgehen mussten.
Aber kannst du dich nochmal abgrenzen, Barbot? Ihr seid ja auch bei Solaris mit drin, ne? Das ist ja relativ nah beieinander, genau, vom Modell, oder?
Ja, nicht so richtig. Also Upfest macht ja nur Brokers. Solaris konzentriert sich eher auf ein Banking-Geschäft. Solaris hat eine Vollbanklizenz. Solaris kann auch Kreditgeschäft anbieten, kann ein Balance Sheet bauen. Also ähnlich im Sinne von beide bauen Finanzmodule, die dann integrierbar sind, die auch als White Label da platziert sind. Also Solaris und Upfest sind nicht die Endkundenbrand, sondern die bieten die ganze Technologie und Infrastruktur da. Und in dem Sinne ja, die sind beide Fintech as a Service in irgendeiner Form, aber in verschiedenen Bereichen.
Ich glaube, es gab von Solaris gab es mal die Pläne auch ins Trading zu gehen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber das wurde dann wieder, glaube ich, gestrichen.
Genau, das war jetzt nicht Core Focus. Es gab also andere Bereiche, die viel mehr Wachstum in die Kundenbasis von Solaris hatten. Daher ist das jetzt auch nicht Fokus von Solaris.
Wir hatten ja gerade auch gesagt, Konto seid ihr auch investiert, ne, durch den Penta-Deal damals. Was sind denn so die wichtigsten Fragen, Barbot? Weil die Marktgröße ist ja, machen wir jetzt einen Haken dran, die Marktgröße ist scheinbar immer gigantisch und scheinbar kann man sich, auch wenn man einmal irgendwo reinkommt, dann irgendwie auch nach und nach dann so ein bisschen aushöhlen. Aber welche Fragen stellt ihr denn am Anfang, wenn ihr investiert? Also Marktgröße kann es ja fast nicht sein, sondern ist es eher die Strategie und dann auch das Team logischerweise oder die Margenstärke, wie schnell man das irgendwie profitabel bekommt oder was stellt ihr euch für Fragen?
Ja, es hängt, also man muss differenzieren zwischen Firmen, die was komplett Neues bauen. Zum Beispiel, als wir in Yapıl investiert haben, damals Open Banking war ganz frisch, in Deutschland war es noch nicht losgegangen, UK hatten sie schon die ersten Tests und da sagen wir, okay, es gibt noch keinen Markt, aber ich muss eine Hypothese haben, dass das neue Payment Rails sind und dass in der Theorie diese Unternehmen so groß werden können wie eine Visa, eine Mastercard, weil man über Zahlungsverkehr Europa redet. Und am anderen Ende des Spektrums gibt es Firmen, die in existierende Märkte reinkommen. Also was Konto macht, ist ja nicht neu per se SME-Banking. Und da muss man sich fragen, ja, Markt ist groß genug, aber welche Probleme gibt es? Gibt es Probleme, die stark genug sind, die dann es erlauben, eine neue Firma richtig groß gegen die existierenden Players zu werden? Und damals war die Hypothese ganz klar, sowohl bei Penta als auch bei Konto, dass dieses SME-Segment von den Banken nicht so richtig geliebt ist. Die hängen, diese kleinen SMEs, irgendwo zwischen Consumer und Business Banking. Die Business Banking Strukturen sind zu komplex bürokratisch, und auf der Consumer Ebene sind die Modelle nicht für Businesses gedacht. Das heißt, es gab eine klare Marktlücke für die 20 Millionen plus Micro-SMEs oder kleine SMEs in Europa. Und darauf baut man eine Hypothese und man sagt, okay, der Markt ist schon groß genug, aber eigentlich redet man jetzt, man kann Digitalisierung von SMEs durch viele Ecken attackieren, aber was ist der Kern? Das kommt schon Kern, darüber fließt das ganze Geschäft. Wenn man es schafft, dann vom Konto zu wachsen und dann auch den Accounting-System zu werden, vielleicht ein Marktplatz für Kredite zu werden und wirklich diesen Dashboard, diesen Zentralpunkt vor die Kleinunternehmen zu werden, hat das natürlich dann nochmal eine zehnfach größere Vision. Und ja, ganz früh weiß man es nicht, ob es klappen würde oder nicht. Man wettet natürlich auf Teams und eine Vision. Irgendwann sind die Zahlen da und dann wettet man auf ein Wachstumsmomentum, der da ist.
Und dann, Kasper, der Switch zur Realität, ne? Das war jetzt Vision viel dabei natürlich. Siehst du viele Startups, wir wollen jetzt keine Namen nennen logischerweise, aber siehst du viele Startups, wo du denkst, die haben jetzt Geld bekommen, aber das ist eigentlich ein Modell, das ich so nicht unterschreiben kann?
Also man kriegt bei einigen mit, dass die Pläne und die Announcements, die gemacht wurden, dass das einfach zu groß war. Und was man auch sehr häufig sieht, ist, dass die Tech-Komponente, und da wird mir Babu, glaube ich, zustimmen, die Tech-Komponente, die nach außen gepitcht wird, sehr viel kleiner ist, als sie am Ende tatsächlich wirklich ist. Und
na, auch noch Vision, ne?
Ja, genau. Man sagt ja immer so, in die Bewertung reinwachsen. Manchmal muss man auch in die Vision, glaube ich, oder in das, was man erzählt, dann noch reinwachsen. Von daher, ja, das sieht man an allen Ecken und Enden. Ja.
Ist aber auch legitim, oder? Würde ich jetzt fast, wir haben über andere Themen vorhin gesprochen, Kasper. Ich glaube, manchmal würden wir es genauso machen, glaube ich, wenn wir in der Situation wären, ne? Dass man so ein bisschen so die Vision versucht, schon als fast gegeben darzustellen, ne?
Ja, ich meine, das ist so irgendwie dieses Fake it till you make it Motiv aus dem Silicon Valley. Und wenn's gut geht, sagt man, oh, das ist ein toller Gründer, tolle Gründerin, mutig, alles super gemacht. Und wenn's schlecht läuft, werden dann die Serien über das Scheitern gedreht. Also klar, sozusagen die ist schon eine Gratwanderung, aber ich sag mal so, bei einigen auch der großen Firmen in Berlin ist die Storytelling wurde so ausgereizt, dass ich sagen würde, okay, das ist too much.
Vielleicht bevor wir jetzt noch gleich einen Ausblick mal wagen, so auf die nahe Zukunft, aber du hast vorhin nochmal einen Begriff genannt, Kasper, ich weiß nicht, ob du ihn genauso genannt hast, so sinngemäß Tokenisierung, ne? Hast du irgendwie so als ein Thema genannt, was jetzt irgendwie auch so hochpoppt in den letzten Jahren. Für mich spätestens seit Larry Fink dann irgendwie angefangen hat, das in den Mund zu nehmen, habe ich gedacht, jetzt ist es wirklich eigentlich, jetzt ist gesetzt, das Thema wird groß. Wo stehen wir da heute und würdest du das auch unterschreiben oder würdest du sagen, das ist eher auch so ein Hype, man muss erstmal abwarten?
Also ich glaube, das wird weiter kommen und wird in der sozusagen auch traditionellen Finanzwelt stärker Thema werden. Das merkt man, wenn man in Frankfurt sich irgendwie mit den großen Playern unterhält, dass da alle, also glaube ich, jedes große Haus irgendwie Teams hat, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube aber, dass die Szene gedacht hat, dass es sehr viel schneller geht, als es jetzt tatsächlich vorangeht. Von daher wird das noch dauern und das ist im Moment noch sehr eher die grundlegende Arbeit, die gemacht wird.
Aber das ist oft so das Problem, ne? Dass Sachen dann eigentlich länger dauern, als es im Businessplan steht, ne?
Nicht nur manchmal, immer, würde ich mal behaupten. aber ist auch okay so.
Ja, aber das heißt nicht, dass man deswegen nicht dran glauben sollte, ne? Das heißt aber nur, man muss einplanen, man braucht vielleicht 2 Jahre länger.
Genau, das auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch Modelle, die dann wirklich tatsächlich nicht funktionieren. Das ist auch okay, das gehört auch zum Geschäft. Aber ja, ich glaube, über Nacht passiert selten was. Man muss schon viel Geduld haben.
Haben wir denn von den großen Megatrends, die ihr jetzt so gerade seht, haben wir da was Wichtiges vergessen jetzt, wenn wir so über den gesamten Fintech-Markt sprechen? Krypto hast du vorhin ein bisschen erwähnt. Kasper, ich weiß nicht genau, ob das da richtig reinfließt oder nicht, aber also wo ihr die Trennlinie zieht?
Also ich glaube sozusagen die offensichtlichen großen Sachen, wo sich viel bewegt, ist Trading mit dem Neo-Brokerage, Banking mit den ganzen sozusagen Bankangreifern, Krypto als eigenes Segment nochmal mit allen möglichen Schattierungen und dann der ganze B2B und Softwarebereich, den wir jetzt gar nicht so in der Tiefe behandelt haben, aber der natürlich auch für sich genommen nochmal sehr, sehr groß ist. Und man hat jetzt vor ein paar Tagen auch gesehen, dass Penny Lane, ein französisches Startup, zum Unicorn geworden ist. Die machen so eine Buchhaltungssoftware. Das heißt, da sieht man auch, dass da weiter Investoren-Euphorie ist und da sich viel bewegt und passiert. Und der Bericht von Konto, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass da die Zahlen gut sind. Also da ist auf jeden Fall, spielt die Musik im Moment.
Und so B2B-Software, das wäre dann auch so Moss vielleicht oder Pleo und diese ganze Ecke gehört vielleicht auch noch ein bisschen dazu, ne? Dass man halt irgendwie, was Barbara vorhin meinte, dass so ein Konto sich dann bewegt in Richtung Accounting-Software und solche Geschichten, ne?
Ja.
Barbara, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ja,
ja, Schlusswort, ein Trend, der jetzt nicht ein Fintech-Trend ist, sondern generell Early Stage VC Europa, was sehr positiv ist, was wir auch in die letzte Zeit immer öfter sehen. Ich glaube, wenn wir von vielleicht in Deutschland uns die Szene vor 10 Jahren anschauen, da waren viele First-Time-Founders und da hattest du manche Serial-Founders, also Repeat, die schon geexited waren und jetzt im zweiten, dritten Mal eine Company bauen wollten. Und das war ein bisschen die Composition von den Teams, die gebackt wurden. Was die 2021er Phase mit sich gebracht hat, und jetzt ins Positive vielleicht, also das Negative ins Positive, die große erfolgreiche Firmen haben sehr viel Talent reingebracht, also sind sehr stark gewachsen und Talente auch Hypergrowth mit sich gebracht und gesehen hat. Und jetzt sind sie mit der Bewertung stark runtergegangen, viele Firmen. Was heißt das? Das heißt, dass viele Managers jetzt nicht die Gründer sind, sondern VP irgendwas mit ihren ESOPs unter Wasser stehen. Und das hat, also was ich so sehe, ich sage mal, das ist eine Begründung, sehr viele Leute auf den Markt gebracht, die jetzt nicht ganz in die Schablone First-Time-Founders passen und auch nicht in Serial-Founder, sondern sehr, sehr gute, erfolgreiche Operational-Leute, die jetzt im Markt kommen und um was gründen im selben Segment, wo sie tätig waren. Das heißt, wir sehen gerade extrem viele relativ seniore Teams, die mit sich Erfolg bringen, die mit sich sehr gute Teams bringen, die jetzt zum ersten Mal gründen. Und das als Trend ist auch sehr interessant. Es gab eine Studie von D-Rooms vor kurzem oder vielleicht ein Jahr, keine Ahnung, wo es auch als Zahl gezeigt wird. Also da gibt es in Europa, oder gab es in Europa 350 VC-backed Unicorns. Und von denen sind dann als Secondary Effect von Leuten, die weggegangen sind, 1450 neue Unternehmen gestartet. Das heißt, diesen Multiplikator-Effekt merkt man in Europa jetzt auch so richtig, vielleicht auch dank der Blase, die wir hatten, weil es dann auch so viele Unicorns gab. Und das finde ich erstmal ein sehr positives Trend für Early-Stage-Investoren.
Und wenn wir das jetzt mal die Brücke von den Unicorns so nach vorne nochmal schauen, was wird denn aus diesen ganzen Unicorns, also Stichwort auch IPO-Markt, wie schaut ihr da drauf? Weil da ist jetzt in den letzten Jahren nicht viel passiert, also vor allem im Fintech-Bereich. Ne? Ich weiß gar nicht, was der letzte Fintech-IPO war, der große. Klarna wartet man die ganze Zeit so ein bisschen drauf, aber mal abgesehen davon, ich weiß gar nicht, wer so ein Konto und sowas, sind das Solaris, wurde immer mal gemunkelt, kannst du das wahrscheinlich nicht kommentieren, Barbot, ne? Aber was gibt's so an Kandidaten und kommen die jetzt demnächst?
ich glaube, es gibt bestimmt eine lange Liste an Kandidaten. Ich sag, also man sagt ja immer, die IPO-Märkte sind geschlossen und 23, glaube ich, war das Tiefpunkt seit 10 Jahren. Also in Europa, es gab richtig wenige IPOs insgesamt. Für mich ist die Realität eine andere. Die IPO-Märkte schließen nie. Es gibt einen Preis, und, bei denen sie offen sind. Und in den letzten 2 Jahren war man zu weit auseinander. Also was die IPO-Kandidaten als Preis wollten und was die IPO-Märkte geboten hätten. Ich glaube, man bewegt sich schon jetzt in die richtige Richtung. Die Märkte zeigen jetzt langsam wieder mal Aktivität. Und viele von den Unternehmen, die in 21 zu hohe Bewertungen haben, haben die Bewertung oder bewegen langsam die Bewertung nach unten. Das haben wir bei Klarna gesehen, das haben wir bei IPO-Companies wie DoorDash gesehen, Stripe vor kurzem. Das heißt, die zwei bewegen sich zueinander in die richtige Richtung. Und das wird de facto der Catalyst sein, weil die Pipeline ist groß. Ein paar Namen hast du erwähnt, aber die Liste ist sehr lang. Und sobald man diesen Clearing Point findet, wo die Preisvorstellungen und tatsächliches Preis nah aneinander sind, würden die Märkte sozusagen wieder öffnen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt langsam Richtung zweite Hälfte dieses Jahres auch passieren sollte.
Ich meine, es gab in den letzten Tagen da zwei, glaube ich, so sehr positive Ereignisse. Einmal die Earnings von Nu, also Nubank, dieser brasilianischen Neobank, die sehr, sehr gute Zahlen abliefert und
krasses Ding, ne?
Ja, und mittlerweile an der Börse sehr gut läuft. Und Block, also Square, die Firma von Jack Dorsey, die sich auch gut entwickelt. Das ist am Ende so, glaube ich, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil es natürlich für eigentlich fast jedes Modell mittlerweile in Amerika oder irgendwo auf der Welt einen Vergleichswert gibt, der sich teilweise sehr, sehr gut schlägt. Und dagegen muss man natürlich irgendwie, wird man immer dagegen quasi daneben gelegt und die Zahlen geguckt, das Geschäftsmodell abgeklopft. Aber ja, das ist auch mein Gefühl, dass sich da irgendwie die Stimmung mittlerweile wieder ein bisschen dreht mit positiven Nachrichten von Playern wie Nu, Block oder auch Coinbase, Wise und so weiter.
Aber ich finde es spannend, dass Bauert gerade sagte, diesen Punkt, jetzt IPO-Fenster ist eigentlich nie zu, ist eine Frage des Preises. Man hat es jetzt bei Klarna gesehen. Ich hoffe, also Bauer, das ist ja für euer Modell dann ganz schön gefährlich, ne? Wenn ihr mit einem anderen Preis kalkuliert und plötzlich gibt es so ein Blutbad wie bei Klarna, dass die, ich weiß nicht, gesippelt werden oder so von der Bewertung. Was heißt das für das Thema Venture Capital dann hinterher für das Modell?
Ja klar, am Ende des Tages, umso spätphasiger die Firmen hinbewegen, umso mehr werden sie an die Public-Märkte gebenchmarkt. Das heißt, das bewegt sich natürlich nach unten. Also wenn die Public-Märkte nach unten gehen, dann dauert es vielleicht 1-2 Jahre, aber irgendwann merkst die VC-Asset-Klasse auch nicht unbedingt Pre-Seed, Seed A, weil da ist man noch zu weit entfernt und ob man jetzt bei 10, 15 oder 20 Millionen in eine Firma rein investiert, wenn man an den Milliarden plus Potenzial denkt, da ist der Gap schon groß genug. Aber wenn jetzt alle IPO-Kandidaten schlechte IPOs liefern, das wäre auf jeden Fall kein gutes Ereignis für die VC-Branche, weil am Ende des Tages ist das ein die Exit-Kanäle. Und wenn die LPs sehen, dass nicht so viel Geld zurückbezahlt wird wie gedacht, dann wird auch weniger in der Branche allokiert. Hm.
Ich hatte auch von einem Investor, von einem bekannten Fonds gehört, dass sie, also es ist jetzt schon länger her, dass wir gesprochen hatten, aber der hatte schon gesagt, dass sie präventiv die Werte von fast allen Firmen sozusagen runtergesetzt haben, damit ein realistischeres Bild entsteht und nicht überall diese Hype-Runden in den Büchern sind. Das heißt, die ganze Branche hat sich da, glaube ich, auch schon ein bisschen drauf vorbereitet.
Ja, da hängt so viel dran, ne? Auch mit ESOPs, VSOPs und die ganzen Geschichten, also Mitarbeiterbeteiligung und so. Ist wahrscheinlich nochmal ein Thema, das können wir vielleicht sogar nochmal vertiefen, weil ich glaube, sag mal, dieses Thema, so diese Trends, diese Abbewertungen, Downrounds und sowas, weiß nicht, wie viel man da jetzt gesehen hat, aber können wir uns vielleicht beim nächsten Mal nochmal anschauen. Ich würde nur mit Blick auf die Uhr fast sagen, bis hierher erstmal. Das war ein super Gespräch, finde ich. Wir sind jetzt mal so durch ganz viele Themen durchgegangen. Ich überlege gerade zu fragen, ob wir was so Wichtiges vergessen haben, ist fast unmöglich, ne? Weil ich würde sagen, die Antwort ist natürlich ja. Ja? Also würde ich sagen, mal beim nächsten Mal noch irgendwann noch was hinten dran. Kasper, vielleicht machen wir noch mal kurz Werbung für dich, oder? Also für deine Konferenz. Haben wir am Anfang gemacht, noch mal kurz so als Schlussklappe. Wer soll ich das unbedingt angucken?
Also alle Menschen, die irgendwie was mit Fintech, mit Finanzwelt, mit Banken, mit die Beraterinnen und Berater sind, die sich irgendwie mit dem Thema Umwälzung der Finanzwelt auseinandersetzen. Es wird das, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Event. Investoren natürlich auch. Und ja, wenn es irgendwie Fragen gibt, könnt ihr euch auch immer direkt bei mir über LinkedIn direkt melden und dann antworte ich auch schnell.
Und Barbara, man hat rausgehört, wer sich bei dir melden darf, aber vielleicht magst du trotzdem mal sagen, welche Art von Startups, wo bist du gerade am heißesten drauf?
Vielleicht noch kurz zu Gastespunkt und früh genug Hotels und Flüge buchen, weil da kommen schon ein paar Leute zur Konferenz. Das habe ich letztes Jahr so gelernt. Bei mir darf sich eigentlich jeder, der frühphasig unterwegs ist im Fintech-Bereich, aber auch im broader B2B-SaaS-Bereich, der halt schon denkt, dass er von institutionellen Investitionsspitze bereit ist. Also man ist jetzt nicht zu jeder Phase bereit, weil der VC will natürlich dann auch direkt die Firma helfen, ins Wachstum zu kommen, sich professionell darzustellen. Aber ich glaube, das geht dann relativ schnell in die Richtung, irgendwo in die Seed-Runden ist das dann einen perfekten Zeitpunkt, mit VCs zu sprechen.
Sehr cool. Dann vielen Dank euch beiden. Hat riesig viel Spaß gemacht. Dann freue ich mich auf die Fortsetzung. Und Kasper, wir sprechen uns ja vor der Konferenz nochmal.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Cool. Lieben Dank. Ne? Bis dahin. Ciao.
Danke. Ciao, ciao. Ciao.
Entdecke die Welt der künstlichen Intelligenz. Erhalte faszinierende Einblicke in unseren wöchentlichen KI-Kompakt-Newsletter. Erfahre mehr unter www.startupinsider.de/newsletter.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.